Deutschlandfunk Kultur Studio 9.
Alles andere wäre auch eine Überraschung gewesen. Russischen Meldungen zufolge sind die Menschen in 4 russisch kontrollierten Gebieten der Ukraine natürlich dafür, dass diese Gebiete Russland beitreten. Über die Bedingungen dieser sogenannten Abstimmungen haben wir in den vergangenen Tagen ausführlich berichtet. Teils sind die Menschen mit der Waffe bedroht worden, teils hat es plumpe Fälschungen gegeben. Osteuropa-Korrespondent Peter Sawicki hat diese abenteuerlichen Vorgänge auch verfolgt. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Moskau vermeldet erwartungsgemäß sehr hohe Zustimmungswerte für den Beitritt. Wie sehen die genau aus?
Ja, man kann fast sagen, noch deutlicher als vorhergesagt oder befürchtet zum Teil, was auch die Tatsache unterstreicht, dass das mit der Realität wenig bis nichts zu tun haben kann. Zum Beispiel, wenn man sich Donetsk und Luhansk anschaut, dort sollen 99% der abgegebenen Stimmen eben pro Beitritt zu Russland gewesen sein. In Saporischschja im Süden der Ukraine 93%, in Cherson etwas weniger, aber immer noch sehr hoch, 87%. Es ist ja schon per se verdächtig, wenn solche Ergebnisse bei Abstimmungen auftauchen, die demokratisch sein sollen. Und Sie haben ja auch andere Hintergründe genannt, über die wir oft berichtet haben. Also die Tatsache, dass das schlicht und ergreifend unter Kriegsbedingungen stattgefunden hat, dass es Einschüchterungen nachweislich gegeben hat. Wir wissen, dass sehr viele Personen vor Ort diese sogenannten Abstimmungen boykottiert haben und sind ja auch einfach sehr viele Menschen geflohen. Also das alles muss man an der Stelle sicherlich auch noch mal erwähnen. Und hinzu kommt, dass es keine unabhängigen internationalen Beobachter gegeben hat. Beobachter ja, wie es heißt, aus russischer Sicht, aus 45 Ländern, aber mit Sicherheit keine Beobachter, die man jetzt unabhängig betrachten kann.
Das Verfahren ist ja schon bekannt. Das ist 2014 ähnlich gelaufen, als Russland die Halbinsel Krim annektiert. Aber so richtig viele Handlungsoptionen scheint die Ukraine jetzt auch nicht zu haben, oder?
Also man beruft sich auf das, was man tun kann. Also Volodymyr Zelensky hat mehr oder weniger so reagiert, wie man das erwartet hatte. Er und andere hatten auch versucht, möglichst gelassen damit umzugehen, weil man ja mit diesem Ergebnis gerechnet hatte, mit diesem sogenannten Ergebnis. Aber umso deutlicher hat er jetzt sicherlich auch an die internationale Gemeinschaft, an westliche Staaten, die die Ukraine unterstützen, appelliert. Zum Beispiel eben gestern im UNO-Sicherheitsrat. Dort konnte er dann per Video zugeschaltet werden und hat da zum Beispiel gesagt, dass der Begriff Scheinreferendum an sich schon ein unpassender Begriff sei und dass Russland hier noch deutlicher isoliert werden müsse, dass diese neuen Versuche, sich einen Teil des ukrainischen Staatsgebietes einzuverleiben, das wären ja 15% des Staatsgebietes, dass das in keinem Fall akzeptiert werden könne, dass Russland da isoliert werden müsse. Und nochmal unterstrichen, dass es, Zitat, nichts mit Putin zu besprechen gäbe, wenn das eben so erfolgt. Das heißt, Verhandlungen, wie es vorher schon angekündigt wurde, sind im Prinzip jetzt nicht mehr möglich aus ukrainischer Sicht, denn man rechnet ja damit, dass Russland jetzt auch formal sozusagen Anspruch auf diese Gebiete erheben wird. Am Freitag wird eine Rede von Wladimir Putin vor dem russischen Parlament erwartet.
Was kommt jetzt auf die Menschen in den besetzten Gebieten zu?
Also das ist auf jeden Fall eines der großen Themen in der Ukraine, dass man sich Sorgen, noch mehr Sorgen um die Angehörigen in den besetzten Gebieten macht. Man rechnet mit möglicherweise noch mehr Repressionen, denn es wurden ja gewissermaßen Notizen gemacht von denjenigen, die dann offensichtlich nicht so abgestimmt hatten, wie man das aus Besatzungssicht, aus russischer Sicht erwartet hatte. Also da könnten die Personen entweder den Job verlieren oder möglicherweise auch verschleppt werden, wie das auch sonst bisher gängige Praxis leider war. Und das Schärfste sozusagen, was man erwartet, ist, dass ukrainische Männer in den besetzten Gebieten jetzt noch stärker für den Krieg gegen das eigene Land rekrutiert werden. Und das könnte dann zum Beispiel dann im Rahmen, wie auch zum Beispiel US-Experten darauf hinweisen, im Rahmen der üblichen Herbsteinberufung der russischen Armee, was immer um den 1. Oktober herum passiert, geschehen. Und das würde eben bedeuten, dass auch die Flucht insgesamt für die Personen aus den besetzten Gebieten in Richtung der ukrainisch kontrollierten Gebiete noch schwieriger werden würde.
Russland steht im Verdacht, die Pipelines von Nord Stream sabotiert zu haben. Jedenfalls tritt an 3 Stellen Gas aus. Was sind da die aktuellen Informationen?
Also es gibt keine festen Beweise bislang, aber es herrscht Einigkeit, wenn man sich zum Beispiel Stimmen aus Deutschland, aus Dänemark, aus Schweden oder auch aus Polen anhört, dass, wie es dann im Zitat heißt, alle Spuren nach Moskau führen. Das hat zum Beispiel ein polnischer Experte im Radio hier gestern gesagt und darauf hingewiesen, dass sich diese 3 Lecks an den beiden Pipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 zufällig, in Anführungszeichen, dort befinden, wo es die Kreuzung mit der Pipeline Baltic Pipe gibt, die Gas aus Norwegen über Dänemark nach Polen liefern soll. Die ist gestern eingeweiht worden und diese Explosionen, also man hat zum Beispiel in Schweden 2 Explosionen festgestellt, die hat es eben rund um diese Einweihung gegeben. Hinzu kommt, dass nachdem es diese Lecks gegeben hat, die Gaspreise nochmal deutlich angestiegen sind, was auch Russland zugute kommt mit Sicherheit. Und schließlich soll eben laut dem Nachrichtenmagazin Spiegel die CIA schon im Sommer vor einer möglichen Sabotage in dieser Art gewarnt haben. Also zumindest Hinweise bislang, dass Russland dahinter stecken könnte. Beweise, handfeste gibt es gleichwohl noch nicht.
Osteuropa-Korrespondent Peter Sawicki hier in Deutschlandfunk Kultur.